Ihr Name war? Ja, wie heißt Sie? Deutsch.
Erst durch diesen Roman davon erfahren, dass nach den Juden die Juristik betrieben wurde.
Das ist interessant, woher kommt das? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil wenn man jetzt durch Andalusien fährt, dann sieht man natürlich, wie die Kultur sich dort noch ausdrückt. Ja, die Vermischung der spanischen, aber auch der maurischen Kultur. Und eigentlich würde man denken, das ist sogar spanische Schulwissen, diese 800 Jahre oder fast 800-jährige Herrschaft der Morgen in Spanien mit den schönen Enden.
Die Frankfurt-Diktatur hat eigentlich mit der arabischen Welt eine sehr gute Beziehung gehabt. Ja. Und er war sehr stolz auf die Beziehung zu den arabischen Staaten. Und nicht mit der jüdischen Community, aber vielleicht aus dem Grund, vielleicht ein Kapitel der spanischen Geschichte, das bestimmte Wernerkrieg, ja, diese Bücher konkret über diese Risikenverzeihung, wissenschaftliche Bücher, die sich damit befassen, gibt es, können wir dann auch sehen. Es gibt vier oder fünf, mehr gibt es nicht.
Das heißt, Sie sehen sich in gewisser Weise mit diesem Buch auch als Aufklärer?
Ja, ich bin Schriftsteller in erster Linie. Ich möchte nicht aufklären, ich möchte nicht Unterricht erteilen, aber es war eine rhetorische Gruppe, die mich sehr interessiert hat, die ich sehr interessant fand, die ich gerne vertiefen wollte oder darüber in einen Roman schreiben.
Das ist ein Roman, das ist eben kein klassisches historisches Werk. Wie sehr reiht es sich eigentlich an die Wahrheit und wie viel ist Fiktion?
Alles, was historisch ist, ist wahr. Alle historischen Referenzen sind wahr. Wenn es natürlich ein Fundament gibt, die bei Geschichte und Chronik und Historikern durchgeführt wurde, zu sehen ist. Aber ich glaube, der Leser, vor allem des historischen Romans, hat das Recht, was mich auch sehr interessiert. Ja. Wenn eine historische Novelle zu Ende geht, ein solcher Roman, dass er das Gefühl hat, dass das, was erzählt wird, wahr ist, sowohl in der Kathedrale des Meeres, die Pfeiler des Glaubens, ja, sind alle historischen Fakten wahr. Und das natürlich vermische ich mit einer fiktiven Story.
Auf welche Quellen haben Sie sich gestützt?
Aus Altenburg-Karas.
Juristen, Sie haben es schon gesagt, das nannte man damals die Neufristen, also die, die zwangsbekehrt worden waren. Und man verbat quasi dann peu à peu all ihre Rechte bezogen, man hat ihre Religionsfreiheit beschnitten, sie durften ihre Sprache nicht mehr sprechen, im Prinzip ihre ganze Kultur nicht mehr leben. Da mir der Begriff Jurist auch nicht vertraut war, ist das eigentlich ein in Spanien auch abfällig gemeinter Begriff?
Sie mussten praktisch Kommunion machen, sie mussten Sünden beichten.
aber später die Familienatmosphäre übten sie die muslimische Religion natürlich geheim aus. Wir reden jetzt von 1568, und diese Kinder der damaligen Zeit, die in Las Alpujarras lebten, aber auch in Valencia oder in anderen spanischen Ländern, lebten diese Dichotomie, lebten diese Politik. Tagsüber waren sie Christen, mussten sie praktisch christliche Erscheinung machen, und nachts praktizierten sie halt ihre muslimische Religion. Hernando ist nicht so, dass ich das vorhabe, das ist natürlich auch meine Absicht, so einen Protagonisten darzustellen, sondern er repräsentiert, was viele dieser Kinder waren. Und was seine Konzeption, was seine Erzeugung, die Vergewaltigung war, seines Pfarrers, ist das einzige Dokument der Epoche, das ich vielleicht ein bisschen als Ausrede für die Moristen dient. Ja, weil sie natürlich in der damaligen Zeit Christen in den Himmel gelobt werden und die Muslimen werden natürlich sich nicht kritisiert. Und das ist ein Dokument des spanischen Gesandten in Paris, der über die Moristen scheinbar erhoben haben, weil es Beispiele gab, dass ein Pfarrer praktisch alle Moristinnen vergewaltigt und alle Kinder von den blauen Augen auf die Welt umfahren. Ja, und was die Muslimen, die Muslime vom Bischof wollten, dass der Priester praktisch transsexuell oder seines Amtes wird. Es ist natürlich auch ein Beispiel, was typisch war für die damalige Jugend.
Das einzige
Dokument in dieser Hinsicht,
was noch existiert,
habe ich
das richtig verstanden?
Was die Vergewaltigung angeht, war das einzige Dokument, was ich gefunden habe.
Nun beschreiben Sie in Ihrem Buch Die Falle des Glaubens auch, wie dieser Aufstand dann scheitert. Und Ihr Held Armando, der dann mit seinem arabischen Namen Amitan, der überlebt den Aufstand, gelangt nach Cordoba und macht da einen gewissen Aufstieg, aber ich hatte es ja schon geschrieben, er hadert auch sehr und er muss sich als Christ verleugnen, weil natürlich eine ganz entscheidende Wende gibt, weil er ständig mit dieser doppelten Identität rumkommt. Und so wie sie das anlegen, denkt man gleich, nun ja, das kann irgendwie nicht gut ausgehen, irgendwann muss er sich dann mal entscheiden.
Ja, in der Tat, die gewisse Qualität. Es war hart, diese Woche in dieser Ökonomie, in dieser Qualität zu leben. Während dieser Zwangsbekehrung der Muslime gab es eine große Mehrheit von ihnen, die sich also praktisch den Christen gegenüberstellten, die praktisch sich erhoben gegen die Christen. Ja. Sie wollten die Hilfe der Türkei bekommen, damit sie wieder heilen können, auch nur Algerien, die algerische Hilfe, aber sie bekamen weder die eine noch die andere. Aber es gab natürlich auch eine Gruppe von Intellektuellen, die praktisch sich als Christen ausgaben und sich somit an die christlichen Autoritäten annähern wollten. Also sie kämpften für die muslimische Gruppe, aber aus einer christlichen Sicht. Weil sonst wäre es einfach nicht gegangen, sonst wäre es sich einfach in der Gesellschaft nicht angenommen worden. Und dann haben wir gehört zu dieser Gruppe, eine Gruppe, die vorhat, die praktisch eine Art des Zusammenlebens möchte zwischen Christen und Muslimen. Und es gab das auch in der Tat. Wie gesagt, die plumbischen Bücher von Granada zum Beispiel, die eine Fälschung waren, das ist so bewiesen, von Seiten der Muslime, ja, und von Christen berichtet. Mit dem einzigen Ziel, dass die Christen praktisch die Sprache, die arabische Sprache annehmen als eine Transmission für die Annäherung der christlichen Welt. Ja. Hernando definiere ich als einen Teil dieser Muslime, die praktisch sich dieses Zusammenlebens als Ziel gesetzt haben.
Weiß man etwas darüber, wie groß diese Gruppe war, die tatsächlich versucht hat, beide Religionen in wir mal, zu einem toleranten Nebeneinander zumindest zu bringen?
Also die Ausweisung der Muslime gibt verschiedene Zahlen, aber die vertrauenswürdigsten Autoren reden von ca. 300.000, zwischen 300.000 und 400.000 Muslime, die das Land verließen. Also die Zahl der Christen, aber wie gesagt, ist der Schwein.
Ich komme nochmal zurück auf die doppelte Identität, also, weil es ja wirklich faszinierend ist, wenn man, gerade wenn man durch Andalusien fährt und sich die Schauplätze auch ihres Romans anschaut und sie kennt, wie Cordoba, Granada natürlich, man kann auch Sevilla mit einbeziehen. Das ist ja bis heute sichtbar in der Architektur, diese doppelte Identität, ja, das maurische Erbe und natürlich das katholische Erbe. Diese Schauplätze, man sieht es auch schon auf dem Titelbild, das ist die Mesquita natürlich in Cordoba, die ich bei Herrn Fakunes gelernt habe, war das damals die größte europäische Stadt, das hat mir selber einfach so nicht gewusst. Ja.
Ja, Cordoba war unter der muslimischen Herrschaft die wichtigste Stadt des Westens. Kultur, Kunst, alles, was Cordoba erlebt oder vermehrt von der Zeit der Mitte zu sprechen. Wir reden jetzt im 16. Jahrhundert, hat Cordoba schon eine Bedeutung verloren als Stadt. Aber die Moschee von Cordoba ist das einzige Beispiel, was eigentlich noch bleibt, ist religiöser Bau der Zeit, zu Zeiten der Muslime in Spanien. Es gibt vielleicht noch ein oder zwei Moscheen, aber nicht in einem guten Zustand. Man muss natürlich berücksichtigen, als die Reconquista abgeschlossen wurde, praktisch die ganzen Moscheen zerstört wurden und auf diesem Grund wurden dann Kirchen gebaut. In Cordoba ist es aber praktisch der Zusammenhang, dass statt die Moscheen zu zerstören, eine Kathedrale zu bauen. Aus diesem Grund haben die Behörden eigentlich beschlossen, die Moscheen nicht zu zerstören. Und die Kathedrale wurde im Inneren der Moschee gebaut. Also haben wir eigentlich praktisch diese beiden Kriterien, das architektonische Kriterium und das religiöse Kriterium. Ästhetisch ist nicht sehr attraktiv. Zumindest mir gefällt es nicht, eine Kathedrale innerhalb einer Moschee. Ja. Aber was man anerkennen muss, ist, dass diese Vorgehensweise, diese architektonische Vorgehensweise uns erlaubt hat, einen Großteil der Blüte der Moschee von Cordoba zu erhalten.
Ja, Sie zitieren auch in dem Buch Karl den V., der sinngemäß gesagt hat, also wenn ich gewusst hätte, was er da vorhabt, hätte ich das niemals erlaubt, denn er baut da etwas, nämlich die Kathedrale in die Mesquita rein, was wir eigentlich schon tausendfach haben, aber diese Mesquita, ja, die die Hauptmoschee der Kalifen von Cordoba war, war wirklich gigantisch groß und wunderschön, die kaputt gemacht und das war wirklich was Einzigartiges.
Ja, es war ein einziger. Aber dieser berühmte Satz von Karl V., es gibt einige Historiker, die zum Zweifel stellen. Also ich kann es auch nicht 100% bestätigen. Aber ich bestehe nochmal darauf, dass es da große Moscheen in Granada zum Beispiel, natürlich nicht so groß wie Cordoba, Sevilla. Und eigentlich alles, was in Andalusien ist, aber auch in Kastilien, in Zaragoza, also die Muslime waren nicht exklusiv in Andalusien, sie haben ja auch über ganz Spanien gelebt. Sie kamen dann bis Santiago. Also es gab schon viele Moscheen in ganz Spanien. Und diese Moschee, Gott sei Dank, ist in so einem Erhaltungsgebiet, was ein Fehler hätte sein können. Dieser Fehler des 16. Jahrhunderts, 15. Jahrhunderts, hat es erlaubt, einen großen Teil dieser Moschee zu erhalten.
Auf jeden Fall ist Ihre Eindruck bis heute dieses Leben, dieses Architektonische, muss man ja sagen, nebeneinander zu sehen. Was Sie letztlich, Sie haben es vorhin auch schon anklingen lassen, in Ihrem Buch beschreiben, ist natürlich auch ein Thema, dass es heute wieder sehr vertraut ist, die Auseinandersetzung zwischen dem christlich geprägten Abendland und mit der muslimischen Kultur, wenn Sie die Geschichte von damals in den Blick nehmen und sehen, wie wir heute diskutieren, entdecken Sie da vergleichbare Mechanismen oder Linien, ohne dass wir jetzt gleich von Handattacken reden und von Muslimen denken?
Ja, man könnte schon transponieren, was damals passiert auf die heutige Zeit. Wir reden von einer Verfolgung, von einer fremdenfeindlichen Verfolgung, von einer Haltung, einer fremdenfeindlichen Haltung auf Seiten der christlichen Kirche im 16. Jahrhundert. Ich glaube, dass die christliche Religion sich eigentlich freier geworden ist. Ja, Zusammenleben auch. Man muss natürlich auch kämpfen gegen Staat und so weiter, aber wir haben natürlich auch das Gegenteil. Es gibt andere Religionen, die sich nicht verändert haben. Und da haben wir zum Beispiel diese fremdfeindliche Haltung gegen die Christen. Wir haben schon diese Möglichkeit, praktisch diese Epoche auf uns zu transponieren. Auch aus dem Punkt der allgemeinen Gesellschaft. Einfach Erfolg. Wir können auch das Ähnlichkeit feststellen, was man den Muslimen damals oder den Christen damals vorstellt hat und was man heute den Muslimen vorgibt. Also ein Großteil der Kritiken, die man damals machte, dass sie viele Kinder haben, dass sie sich nicht in die Gesellschaft integrieren. Das sagt man ja heute auch noch. Ja. Eines der Ausreden oder Kritiken, die man verwendet gegen die Muslime, ist genau die. Ja. Die hohe Kinderzahl, ja. Und auch, dass sie sich praktisch die Welt beherrschen aus demografischen Gründen. Ja. Wir können auch zum Beispiel diese Pisos Paderas, ja, wo die ganzen Leute praktisch da eingeprägt worden haben. Heute finden wir das auch in der westlichen Gesellschaft. Ausbeutung, ja, niedrige Löhne war damals Ausdruck, heute ja auch.
Also, man braucht es ja auch. Denn die Christen selber konnten diese Landwirtschaft gar nicht leisten. Die waren dazu auch gar nicht ausgebildet, weil das eben die Männer auf der Raum gewesen waren.
Bis zu dem Punkt, dass sie brauchten sich für diese landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Falls sie sie vertrieben haben, dann aus Spanien, der König damals beschloss, von 100 Familien konnte eine bleiben. Also von 6 konnte eine bleiben, um praktisch den Christen diese Agrartechniken beizubringen, was sie vorher halt nicht konnten. Zum Beispiel alles, was das Mittelmeer ist. Murcia, Valencia zum Beispiel, Rhein, hinter in der Muslime, die ganzen Bewässerungstechniken waren phänomenal. Und die spanische Gesellschaft versuchte damals, dass ein Teil da liegt, um das den Christen näher zu bringen. Aber es wollte halt niemand bleiben.
Noch eine Frage zum Schlusserfolg. Wie hat man eigentlich in Spanien auch so reagiert? Das ist ja schon vor einem Jahr, gut ein Jahr geschehen.
Also Überraschung von Zeit vieler Menschen, weil sie das nicht wussten, dass sie diese historische Faktor nicht kapiert haben. Aber andererseits gab es auch eine andere Reaktion, und zwar praktisch eine Kompensation von Seiten der sozialistischen Partei als eine Art, die Muslime gleichzustellen mit anderen ausgewiesenen Communities, wie zum Beispiel die sephardischen Juden. Ja? Die Nachfahren dieser sephardischen Juden, die 1492 haben eine Reihe von Privilegien im Vergleich mit anderen Einwanderern in Spanien. Sie können zum Beispiel nach 2 Jahren können sie die spanische Nationalität erwerben. Legal abgesichert. Mit den Muslimen hat man das nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie der letzte Stand ist. Also eigentlich eine Kenntnisnahme von Seiten der Gesellschaft, was jetzt nicht so kann.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ildefonso Falcones, sein neuestes Buch, 900 Seiten.
Vielen Dank.
Wir machen eine Radio Kultur weiter mit Christoph Lepter und gleich zwei Gästen, Stefan Berlinus.